Herzlich willkommen bei Rethinking Business.
Ein Podcast, zwei Perspektiven.
Mit Coach Michael
und CEO Lina.
Und heute sprechen wir mit Kai, Gründer von Team Decoder. Hallo Kai, schön, dass du da bist.
Dankeschön, freue mich, dass ich da sein darf.
Ja, auch von meiner Seite. Hallo Kai.
Hi.
Freue mich auch auf eine spannende Stunde mit dir.
Kai, ich frage dich jetzt nicht, was du alles machst, weil die Liste immer länger wird. Du bist ein, wie ich immer sage, Tausendsasser. Du machst ganz, ganz viele Projekte gleichzeitig und hast im Zuge deiner vielfältigen Tätigkeiten auch einfach mal so ein Softwareprodukt gebaut, erfunden, gemacht,
das passierte so.
Oder? Das passierte so, mal eben nebenher. Was mich aber interessiert, ist, wo du so in deinem Spannungsfeld Marketing, Teams, rollenbasiertes Arbeiten aktuell so die größten Herausforderungen im Unternehmenskontext siehst.
Das ist ja gleichzeitig auch die Geburtsstunde von dieser Startup-Idee, ne? Die Tatsache, dass ich jetzt als fast 15 Jahre in der Industrie irgendwie rumhänge, bei großen Unternehmen in Beratungsprojekten sitze und wahrnehmen kann, was da nicht funktioniert, hat mir gezeigt, dass alle Unternehmen, alle Teams sitzen vor großen Herausforderungen. Das ist so ein Ding, wo, glaube ich, jeder einen Haken dran setzen kann. Da ist Nachhaltigkeit da draußen, alle müssen sie innovativer werden, alle müssen sie flexibler werden, alle müssen sich enthäuten und die alten Strukturen und Denkweisen ablegen, um in der neuen Zeit irgendwie anders vorzugehen, neue Ideen zu haben. Und dessen sind sich alle bewusst, aber trotzdem kriegt es keiner hin und stolpert über die eigenen Füße die ganze Zeit. Das begegnet mir überall. Also keiner weiß, manchmal gibt es eine Strategie oder eine Idee, aber die Umsetzung hapert. Also alle Unternehmen haben für neue Operating-Modelle ein oder haben irgendwie neue Strategievorgaben aus dem Headquarter. Und dann sitzen die ganzen Leute immer da und also in den Abteilungen oder in den Niederlassungen und müssen das umsetzen. Und dabei kommen ganz viele Probleme auf. Das ist das, was ich im Alltag beobachte, dass wir gar nicht dahin kommen, die Probleme zu lösen, dass wir da gar nicht dahin kommen, endlich nachhaltiger zu sein oder gar nicht dahin kommen, endlich innovativer zu sein, weil wir auf dem Weg dahin stolpern über uns selbst und uns viel zu sehr mit uns selbst beschäftigen.
Und was genau ist der Punkt, an dem wir stolpern? Was ist der... Oder also wenn du wirklich mit deiner ganzen Erfahrung sagen würdest, was ist der Punkt, an dem wir stolpern?
Also meine jetzige Erkenntnis ist, dass es die Arbeitsorganisation ist. Deshalb mache ich ja seit 5 Jahren fast gar nichts anderes mehr, als zu gucken, wie müssen sich dann so Teams aufstellen, damit sie diese Themen hinkriegen. Also mein Spruch ist immer, unser größtes Problem ist, dass wir keine Zeit haben, unser größtes Problem zu lösen. Also wir sitzen da und haben das Bewusstsein dafür, dass vor uns ein großes Problem ist, zum Beispiel Nachhaltigkeit, haben aber keine Zeit, uns darum zu kümmern. Deshalb gehe ich ja in Teams rein und gucke, wo diese Zeit herkommen kann. Also wie können wir zum Beispiel unser Tagesgeschäft anders organisieren, damit wir Zeit schaffen für die wirklich wichtigen Themen. Macht es Sinn, sich 5 externe Berater reinzuholen und mit denen alle 6 Monate einen Tag sich irgendwie in der Bleiche einzuschließen und zu überlegen, wie man innovativer sein könnte, und montags geht man wieder ins Büro und hat keine Zeit, Innovation zu machen, macht keinen Sinn. Also wie kriege ich die Strukturen in den Teams so aufgebrochen, dass sie endlich Zeit haben für die Sachen, die wichtig sind, und können entweder Themen automatisieren oder outsourcen oder weglassen. Es gibt erstaunlich viele Sachen, die wir heute machen, die man gar nicht machen müsste. Oder müssen es vielleicht gar nicht 3 Leute auf einmal machen, sondern können es vielleicht eine halbe Person machen, zusammen mit ChatGPT. Also was gibt es denn für Möglichkeiten, diesen Raum zu schaffen, damit uns Themen wichtig sind? Und das muss sich im Bewusstsein, wenn man so drüber redet, hört sich das immer an, als sind das so auf Sachbearbeiterebene, muss da was passieren, aber das ist durchaus in den Köpfen der Führungskräfte, die auch sehr häufig das Tagesgeschäft wichtiger nehmen als den Blick in die Zukunft. Und dann sowohl das sich selbst als auch das eigene Team zu 150-200% auslasten mit Tagesgeschäft, stempeln und dann alle 6 Monate mal in die Glaskugel gucken, was kommt denn da, dann jemand externes reinholen, ein Offsite machen und danach denken, das Thema ist jetzt abgehakt, jetzt kann ich wieder stempeln gehen. Und dann wundert man sich, dass am Ende des Tages nichts passiert.
Tim Ferriss hat dazu was Spannendes neulich gesagt, und der hat gesagt, being busy is a kind of laziness.
Ja.
Sehr schön. Und das fällt mir irgendwie jetzt so ein zu dem, was du gerade sagst, ja, weil wenn man busy ist, heißt das nicht, dass man tatsächlich Progress macht, ja, und dass man Fortschritt erzielt.
Absolut. Ja, es ist ganz häufig noch so, gerade in Führungsebenen, dass dieses Busy-Sein ja ein extrem Ausdruck davon ist, wie erfolgreich man ist oder wie gut man einen Job macht. Ne?
Ja.
Und das Busy-Sein schafft man hervorragend mit Tagesgeschäft. Ne? Sich einnehmen zu lassen von all diesen kleinen Problemchen und Sachen, die zu Hunderten am Tag passieren, anstatt sich da rauszunehmen und zu sagen, ich bin, keine Ahnung, verantwortlich für Thema A und das ist bei mir jetzt wichtiger als das tägliche Stempeln. Ich sage mal Stempeln, aber das Tagesgeschäft. Ja,
ja, ob das das Stempeln ist oder was anderes. Also ich kenne das aus Vertriebsteams auch, wenn jemand nicht in seine, diese Uncomfy-Zone reingehen will. Also Vertrieb, es bedeutet für viele Vertriebler auch so aus der Komfortzone extrem rauszugehen, extrem mutig zu sein, um neue Targets anzusprechen. Das kann nicht jeder Vertriebler gut. Und was machen die dann? Die fangen sich an zu beschäftigen.
Ja.
Und das ist ja das gleiche Muster im Prinzip. Ja. Das ist alles, was so ein bisschen unangenehm ist oder einfach ein bisschen anstrengender. Dann fällst du schnell dann in dieses andere Muster halt rein. Und ich glaube auch, das ist ein riesen Performance-Hammer, egal in welchem Team. Ja,
ja, also ein Performance-Hammer nach vorne. Also in die Zukunft geguckt, ne? Also im Sinne von, was kommt denn in den nächsten paar Monaten, Jahren auf uns zu? Wie müssen wir uns darauf vorbereiten? Also ich mache Organisationsplanung auch immer nach vorne gerichtet. Also wie muss ich mich aufstellen, damit ich die Probleme lösen kann, die in 3 Monaten auf mich zukommen und dann nicht, damit ich das Geschäft, was jetzt gerade auf meinem Tisch liegt, am effizientesten erledigen kann. Das ist nur ein kleiner Teil davon.
Ja, und wie machst du das ganz genau? Also ich würde es ja immer ganz genau wissen. also was ist die Lösung dafür? Also es ist ja genau dein Thema, wenn du in Teams so hängst, so in ganz unterschiedlichen Strukturen.
Ich habe da erstmal so ein eigenes kleines Framework für entwickelt, wie ich die Arbeit, die erledigt werden muss und zukünftig erledigt werden muss, kategorisieren kann. Also wie kann ich das rollenbasierte Arbeiten, ne, als Basis, welche Fähigkeiten brauche ich im Team, welche Rollen brauche ich im Team, welche Verantwortlichkeiten müssen geklärt werden, welche Themen müssen angegangen werden, wer muss mit wem zusammenarbeiten, mit welchen Leuten außerhalb von meinem Team muss ich eine Beziehung herstellen, wo muss ich Intelligenz anzapfen, wo muss ich Kooperationen anleiern, damit das alles funktioniert. Und durch dieses Framework kann ich mit so einem Team von links nach rechts durcharbeiten und dann beide Fragen beantworten. Zum einen, wie sind wir heute aufgestellt? Was brauchen wir heute, um unser Tagesgeschäft zu erledigen? Und dann aber auch gleichzeitig einbauen und markieren und verteilen die Sachen, die zukünftig auf das Team hochkommen. Also man kann dann rumschieben und kann sagen, okay, wenn wir jetzt sagen, das Thema X ist total wichtig, dann müssen wir jetzt gucken, wie wir da Ressourcen hinschieben und vielleicht sogar jemand Externes noch einstellen oder zuholen, wenn wir selbst das Wissen nicht haben. Und dann gleichzeitig müssen wir als Team entscheiden, welche Aufgaben wir jetzt vielleicht nicht mehr machen oder die für die nächsten 3 Monate depriorisiert werden oder die wir anders machen oder versuchen zu automatisieren oder auslagern.
Mhm.
Das ist sehr konkret, sehr klein-klein. Ne? Also du gehst Aufgabenlisten von Rollen durch und sagst, okay, die 3 Sachen machen wir jetzt gar nicht mehr, die 5 Sachen macht ein Freelancer und die 3 Sachen versuchen wir der anderen Abteilung abzugeben. Dann hast du 2 Tage die Woche plötzlich Zeit, Innovationen zu machen. Und da würden wir gerne, dass du, keine Ahnung, eine Marktanalyse machst, Produkte, die du entwickelst, dich mit der Abteilung XYZ austauschst, hier mit so einem Future-Institut zusammenarbeitest und was auch immer, damit da wir dann constant Workflow haben zu dem Thema. Das ist uns gerade wichtiger als Thema XYZ.
Und das ist ein Stück Software, richtig?
Das Verwalten dieser ganzen Tasks und Rollen ist am Ende ein Stück Software, genau, weil du die Arbeitsbereiche von den Leuten quasi kontinuierlich weiterentwickelst. Wir nehmen quasi diese Job Descriptions, die Leute haben, die hinten an den Vertrag rangetackert waren, und reißen die auseinander in kleine Teile, ergänzen das um die Sachen, die noch wichtiger werden und bauen da neue Profile für die Leute zusammen, schaffen aber gleichzeitig im Team auch ein Bewusstsein dafür, dass dieses Profil nicht für die nächsten 2 Jahre fix ist, sondern dass wir uns einmal im Monat hinsetzen, wir nennen das Campfire-Meetings, uns in die Augen schauen und sagen, wie muss ich das Profil denn jetzt für die nächsten 2-3 Monate wieder weiterentwickeln? Also ein Bewusstsein bei einem Team zu schaffen, dass das Arbeiten am Team immer genauso wichtig ist wie das Arbeiten im Team. Das ist ja so ein mit der Spruch aus der Holokratie geklaut, zu sagen, wir sind immer gewohnt, uns mit den Tasks auseinanderzusetzen. Was muss ich denn, welche Schrauben muss ich denn bis übermorgen angeschraubt haben? Aber wie wir gemeinsam diese Schrauben am besten in dieses Holzbrett reinkriegen, da machen wir uns relativ wenig Gedanken drüber. Und diese Ebene mit in das Team reinzutragen, das finde ich total wichtig. Also das müssen wir in dieser sich ständig verändernden Welt unbedingt lernen, dass wir uns permanent damit auseinandersetzen müssen, wie wir arbeiten und wie man das verbessern kann und nicht nur damit, was wir tun. Das ist erstaunlich, wie wenig Teams das heute auf ihrer Liste haben, dass das wichtig ist. Auch Führungskräfte nicht. Ne? Die stecken auch im Was und viel zu wenig im Wie. Fühlen sich da viel zu sehr fremdbestimmt oder Vorgaben, die von irgendwo gemacht werden, die gar nicht so streng sind, wie man manchmal glaubt. Es fehlt einfach die Fantasie dafür, dass man da selbst gestalten kann.
Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, Kai, dann sagst du, das, was der Stolperstein ist, weil da haben wir ja angefangen, ist, wir denken nicht über das Wie nach, ja, oder zu wenig über das Wie, ja, und zu sehr über das Was. Mhm. Ja, und was du machst, ist, du bringst quasi ein Bewusstsein und einen Rahmen oder eine Struktur, um über das Wie systematisch nachzudenken.
Genau.
Das macht den Unterschied.
Exakt. Ja. Genau. Okay. Also das trainiert das Team und die Führungskräfte, sich mit dem Wie stärker auseinanderzusetzen. Das führt eine Denkweise ein, zum einen rollenbasiert, aber zum anderen auch wie-basiert, wenn man das so nicht möchte, wie-basiert zu arbeiten. Exakt. Und das ist eine neue Arbeitsweise, die man lernen muss, an die man sich gewöhnen muss und die am Anfang natürlich so wahrgenommen wird, als würde die einem vom Was abhalten. Ne? Also weil wer will sich denn schon eine Stunde die Woche mit dem Wie auseinandersetzen, wenn er dann eine Stunde Was verpasst? Aber dass das Was auch besser wird, wenn das Wie besser wird, ist ja am Ende immer spürbar. Das heißt, wenn man diesen Prozess wirklich auch einhält und sich damit konstruktiv regelmäßig auseinandersetzt, kann das Team auch erleben, wie wir haben uns da auf einige Studien gestützt, unter anderem zum Beispiel auf diese Slack Workplace Study, da gibt es noch eine ganze Menge anderen, die in die gleiche Richtung gehen, dass wenn ein Team anfängt, transparent miteinander zu arbeiten, ein ganz anderes Vertrauen entsteht und das eben eine Basis für zum einen Wellbeing ist, Leute fühlen sich im Team besser aufgehoben, zum anderen aber auch für eine bessere Performance. Und an der Basis von diesem Trust, was da entstehen muss, ist immer Transparenz. Und die Transparenz herzustellen, ist eine große Aufgabe von uns und diesem Team-Decoder, weil eben jeder zu jedem Zeitpunkt in so einem immer andauernden Veränderungsprozess weiß, was ist gerade meine Aufgabe, was wird von mir erwartet, wieso verändern wir das und man gemeinsam beschließt, was da als nächstes kommt. Und das schafft diese neue Arbeitsweise. Und das muss Kernaufgabe von Führungskräften sein, diesen Prozess zu leiten und zu managen und voranzubringen. Weil das die Aufgabe dieser Menschen ist, das Team dahin zu bringen, dass dieses Vertrauen da ist, dass sie sich da wohlfühlen, was die Basis für die Performance ist. So, und das.
Ich würde noch was ergänzen hier. Und zwar, was ja spannend ist, ist ja, dass im Engineering, also in der Produktentwicklung, im Moment die Firmen, die extrem schnell Produkte entwickeln, ja auch Software einsetzen, die ganz ähnlich funktioniert. Also ein gutes Beispiel dafür ist dieser Startup Hermios in USA. Die bauen im Moment so einen Mach 5 Hyperschalljet. Ja? Und die haben von der Gründung bis zum Erstflug des Prototypen, ja, also AI mit Mach 3 fliegt er durch die Gegend, haben die 4 Monate gebraucht. Ja, okay. Ja, 4 Was? Monate. Ja, das ist eine erstaunliche Sache. Ja, also ein erstaunlicher Startup. Ja. Und die haben keine Komponenten neu entwickelt, die haben einfach nur bestehende Komponenten genommen, die zusammengestöpselt. Und die benutzen eine Software, ich weiß jetzt auswendig leider nicht, wie sie heißt, aber die nicht nur von denen benutzt wird, sondern auch von anderen Firmen, also von SpaceX zum Beispiel, ja. Und da kann man genau sehen, wenn ich eine Schraube verändere in dem gesamten Ding, welche Auswirkungen es hat auf alle anderen Komponenten. Mhm. Ja, weil das ist der Bottleneck im Product Engineering, ist, ich verändere irgendwas, also was weiß ich möchte irgendwie an der Schraube 10 Cent einsparen, ja, dann ist es für Menschen extrem schwierig durchzudeklinieren, okay, welchen Effekt hat das auf alle anderen Komponenten, ja, und moderne Engineering-Software macht es genau so, dass man weiß, ich ändere diese Schraube und es hat kaskadenförmig einen Effekt auf alles andere. Und dadurch, dass ich das sehen kann, kann ich viel schneller entwickeln.
Ja.
Ja, und das ist im Moment State of the Art, wie Product Development gemacht wird in zum Beispiel bei SpaceX oder Hermios. Und der Effekt ist, in 4 Monaten, ja, von Gründung bis AI-Flug mit Mach 2,5 oder so.
Das probiere ich jetzt morgen auch aus. Machen wir den nächsten Follow-up, machen wir in 4 Monaten und dann komme ich hier mit dem Hyperloop angeflogen.
Ja, Scheiße. Also Hyperloop fliegt ja leider nicht.
Ja. Ein bisschen komplizierter.
Ja, aber es ist interessant, dass im Engineering das Gleiche stattfindet.
Aber es ist krass schnell. Also 4 Monate ist schon krass schnell. Wahnsinn.
Ja, also schau dir die Entwicklungszyklen an, die SpaceX zum Beispiel macht, ja. Oder auch andere Tech-Startups im Moment, ja, weil die alle Software benutzen, die so funktioniert, dass ich genau sehen kann, ich ändere ein Ding, was ist kaskadenförmig der Effekt auf alles andere, weil ich muss ja das Gesamtding optimieren. Ja. Und dann habe ich sehr schnelle Iterationen, sehr schnelle Zyklen, kann sehr schnell optimieren, kann das mit AI machen und dadurch geht das viel schneller. Ja. Und jetzt, wo ich dir zuhöre, Kai, weil ich kannte deine Software nicht, bis Lina mir davon erzählt hat, habe ich mir gedacht, oh, das ist ja ganz ähnlich. Ja.
Ja, ich habe sofort viele Ideen, wo sich das noch hinentwickeln kann. Ja, wir verknüpfen das jetzt zum Beispiel gerade mit Workload. Ne? Also zwei Tendenzen. Das eine ist mit Workload, dass ich immer sagen kann, akut, wenn ich Rollen und Aufgaben verändere, sehen kann, wie verändert sich damit der Workload für die einzelnen Personen. Und das sind genau die Kaskaden, von denen du gerade besprochen hast. Ja. Ich schiebe irgendwie, um innovativer zu sein, 3 neue Rollen, 3 Verantwortungsbereiche rein und baue einen neuen Circle, die sich mit auseinandersetzen und schiebe da Leute rein und sehe dann, dass bei denen der Workload steigt. Dann muss ich das wieder rausnehmen. Muss dann entscheiden, kommen die Tätigkeiten, die da rausfliegen, woanders wieder rein und wird das dann wieder rot. Also das ist genau die Kaskade, die dann entsteht, um diesen Gesamtapparat zu optimieren. Und das andere ist, habe ich auch gerade heute Morgen dran gearbeitet, wir arbeiten an einer, also wir nutzen selbst keine AI noch nicht, aber du kannst AI als Teammitglied definieren und dann anfangen, einzelne Tätigkeiten und Aufgaben von den Leuten in anderen Rollen wegnehmen und die der AI zuweisen. Und auch so kannst du Platz schaffen für diese Kaskade, die von vorne kommt, wo du neuen Content reinschiebst und am Ende ja irgendwas rausgehen muss. Und da kann ein Teil rausgehen und ein anderer Teil kann in eine AI gehen.
Ne? Und ich glaube, dass dieses Zusammenspiel, ja, was du machst oder was jetzt auch im Engineering gemacht wird, dass das wirklich, wirklich entscheidend ist, weil du kannst nicht mehr auf einzelne Ebene optimieren. Ja? Du musst schon die Auswirkungen sehen auf alles andere.
Ich finde es halt insofern total spannend, weil du kommst nicht aus dem klassischen Beratungsumfeld. Du hast halt ein Produkt gebaut, weil du ein Problem hattest und hast es einfach gelöst. Ja, und daraus ist dann am Ende ein Unternehmen entstanden, was ja auch nicht der Plan war. Ich meine, da haben wir uns schon mal lange drüber unterhalten. Das war ja nicht der Plan ursprünglich.
Nee, überhaupt nicht. Aber es ging immer um Optimierung. Ne? Also mein Background ist ja in Marketing. Und da habe ich ja, als ich rausgegangen bin aus der letzten großen Marketinggruppe, entschieden, erstmal zu gucken, mein Thema damals war Relevanz, also wie Marken überhaupt relevant werden können für Menschen, also wie diese Beziehung entstehen kann psychologisch zwischen Menschen und Marken, was man dafür tun muss, um die aufzubauen, um dann die Frage zu stellen, ob die klassische Werbung, wie wir sie machen, überhaupt der richtige Weg ist, so eine Beziehung aufzubauen. Habe versucht, da in Unternehmen wieder strategisches Denken zu integrieren, das weniger auszulagern an Agenturen, sondern mehr selbst darüber nachdenken, was will ich irgendwie eigentlich erreichen. Und das war der erste Schritt. Also Relevanz war damals quasi das, was ich, wenn ich heute über Arbeitszeit nachdenke, über Organisation oben reingeschoben habe, wo ich jetzt eben immer Innovation gesagt habe, war am Anfang, da muss mehr Relevanz in den Apparat rein, dann brauchte ich plötzlich Leute, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen, also die eine Zielgruppe nicht nur in einer Medienstudie analysieren, sondern die tatsächlich versuchen, jetzt diese Menschen so gut zu verstehen, dass sie eine Art von Beziehung mit denen aufbauen können. Danach habe ich, Nachhaltigkeitsthema war genau das Gleiche. Ich habe versucht, Unternehmen eben aus dem Marketing heraus zu helfen, nachhaltiger zu werden, indem man sowohl sich selbst hilft, nachhaltiger zu werden, als auch den Menschen, mit denen man da in Relation getreten ist, nachhaltiger zu werden. Und habe dann reihenweise beobachtet, wie die Unternehmen in diese Greenwashing-Falle reintappen. Und dann musste mir dann wieder überlegen, wie kann ich denn Nachhaltigkeit oben so reinschieben, dass das im Apparat richtig angewandt und benutzt und weiterentwickelt wird. Und dann kamen diese ganzen Innovationsprojekte. Es war immer das Gleiche. Ich habe immer oben irgendein Thema reingeschoben und musste dann sehen, wie die Organisation damit nicht umgehen kann. Also in meinem Kopf bin ich ganz logisch am Ende jetzt bei dem Thema Arbeitsorganisation gelandet, weil ich sagte, wisst ihr was? Bevor ich mir jetzt das nächste Thema überlege, was ich bei euch reinschiebe, um das ihr euch kümmern müsst, kümmere ich mich jetzt erstmal um die Basis. Und wenn ihr das alles gelernt habt, dann kann ich wieder anfangen, mir ein neues Thema rauszupicken, was weiß ich, was das in 2 Jahren ist. Und das schiebe ich dann oben wieder rein. Aber dann wisst ihr zumindest, wie ihr mit dem Thema umgeht und wie ihr euch aufstellt, damit das funktioniert. Kann doch nicht sein. Kann doch nicht sein, dass in diesen Zyklen, die ja immer wieder passieren, kein Unternehmen jemals bereit ist, sich da wirklich mit auseinanderzusetzen. So, und deshalb bin ich jetzt so ein bisschen auch so ein, anstatt mich um ein neues Problem zu kümmern, bin ich auch so ein Meta, also in meiner Ansicht nach, das wusste ich am Anfang auch nicht, wusste nicht, dass Arbeitsorganisation ein Meta-Problem ist, aber ich bin jetzt fest überzeugt davon, dass das ein Meta-Problem unserer Zeit ist, weil das als erstes gelöst werden muss. Sonst schaffen wir die anderen Probleme nicht.
Und warum ist es aus deiner Sicht das Meta-Problem?
Weil es die Basis zur Lösung von allen Problemen ist. Ich schaffe es nicht, innovativer zu sein, wenn ich nicht richtig aufgestellt bin. Ich schaffe es nicht, nachhaltiger zu sein. Ich schaffe es nicht, relevanter zu sein. Das kriege ich in den Unternehmen nicht reingedrückt, um die Metapher nochmal zu benutzen, wenn die Organisation nicht flexibel und agil und resilient, wie man so schön sagt, ist, sich mit den Themen auseinanderzusetzen und sich von heute auf morgen zu überlegen, oh, morgen brauchen wir die Rolle XYZ.
Ja.
So. Ich habe gestern mit einem Unternehmen gesprochen, die hatten eben ein riesengroßes Projekt für einen Sportartikelhersteller und haben das so krass genutzt, dass die, als dieses Projekt abgeschlossen war, ihr ganzes Team umstrukturiert haben und plötzlich einen Sportmarketing-Spezialist-Rolle empfunden haben, die das Wissen, was die jetzt durch das eine Projekt gesammelt hatten, genutzt hat, um sofort irgendwie andere Sportartikelhersteller anzusetzen und es weiterzuverkaufen. Was so eine Denke ist, die wir vielleicht von früher kennen, aber das in so einer Struktur eines Teams zu implementieren und zu sagen, wir nutzen das, was wir jetzt gerade gemacht haben, als Vision für die Zukunft und definieren da jetzt Rollen und Skills und Verantwortungsbereiche raus und sagen, okay, da geben wir jetzt Gas und so machen wir das. Und dafür kümmerst du dich jetzt vielleicht nicht mehr um den Health-Sektor oder so, den depriorisieren wir jetzt ein bisschen. Mhm. Und das aber nicht nur in Strategie-Meetings zu sagen, sondern in der Organisation zu reflektieren, den Leuten andere Rollen anzuheften und ab morgen einen anderen Job zu geben, das finde ich einfach eine wahnsinnig wichtige Konsequenz aus diesen Veränderungen, damit die Leute das Bewusstsein auch haben. Damit die nicht das Gefühl haben, ich mache jetzt seit 10 Jahren das Gleiche, mein Job ist derselbe, der Titel ist der gleiche, ich kriege alle paar Jahre ein bisschen mehr Geld und so. Sondern dass sie sagen, ab nächste Woche habe ich einen neuen Job, weil wir machen jetzt hier Sportmarketing. Oder dann in 3 Monaten später wieder einen neuen Job, weil jetzt haben wir gesagt, wir machen das so und so. Oder jetzt soll ich das plötzlich abgeben und das neu machen. Also dieses Gefühl, dass so ein Job sich immer weiterentwickelt, das muss da irgendwie reinkommen. So. Und das habe ich mir zur Aufgabe, Lebensaufgabe gemacht.
Ich finde das aus 2 Gesichtspunkten total logisch heraus. Also zum einen vor dem Hintergrund, dass wir uns gerade in einem extremen Wandel befinden, wirtschaftlich gesehen. Ja. Ja. Dass sich Rahmenbedingungen extrem verändert haben, dass wir einfach sehr viele Fremdeinflüsse halt haben und Unternehmen da einfach viel schneller agieren müssen, weil wir nicht mehr so in dieser Sättigung sind, sei es gebackt durch ein VC oder durch andere politische Rahmenbedingungen etc. Man muss halt viel schneller, agiler sich nach rechts und links, also wir kennen das beide aus der Startup-Welt. Ich kenne kein Startup mehr, das nicht mindestens 1 bis 2 Pivots hinter sich hat. Das, weil man kommt nicht mit dem Geschäftsmodell an und dann ist es das. Das ist, nenn mir jemanden, ich kenne keinen. So der letzten 5, 6 Jahre. Von daher ist es für mich der absolut logische Schluss zu sagen, du musst dich selber als Organisation in der Art, wie du arbeitest, so aufstellen, dass du das schaffst, dass du das kannst, dass du dich relativ schnell an diese Rahmenbedingungen anpassen. Es ist Evolution.
Genau.
Also wir sind in einer Ära, kann man eigentlich auch sagen, oder ich glaube ganz fast, wir sind in einer Ära, wo wir uns für die nächste Evolution aufstellen müssen, dass wir überhaupt in der Lage sind, da überhaupt drin zu wachsen, sonst gehen wir unter. Ja. Hm. Und die Art und Weise, wie du das machst, ich finde das fantastisch. Es ist so einfach und kann so gut implementiert werden, wenn man offen dafür ist.
Ja. Ja,
und da sind wir wieder bei dem Thema Mindset, was wir auch schon öfter besprochen haben. Ohne das geht's halt nicht. Ne? Am Ende sind wir Menschen, wir müssen es tun. Es macht halt keiner für uns, es macht keine Software für uns, es macht kein Berater für uns etc. Wir müssen es tun. Ne?
Ja, du hast ganz viele, bei der Umsetzung ganz viele Barrieren, also ich als externer Berater in so einem Team dann natürlich begegne. Ne? Es ist nicht so, dass jeder so eine Flexibilität, die man da aufbauen möchte, mit offenen Armen empfängt. Also ich mache so eine Academy einmal die Woche für andere Berater, die in dem Thema arbeiten wollen. Und wir haben eine ganze Session, wo es nur um Barrieren geht. Also Probleme, die bei Führungskräften auftreten, die das nicht können oder nicht wollen, Barrieren bei Mitarbeitern, die sich immer hinter einer konservativen alten Stelle versteckt haben und denen so eine neue Transparenz natürlich jetzt irgendwie nicht in die Karten spielt, da plötzlich, dass alle Welt darauf aufmerksam wird, wie ineffizient diese Aufgabe vielleicht gelöst wurde in den letzten Jahren. Also diese Veränderung ist nicht, man trifft ja in so Teams auf eine große heterogene Gruppe. Also ich arbeite jetzt ja nicht für Startups, wo 5 Leute sitzen, sondern eigentlich für eher traditionelle, hierarchisch organisierte, so Heritage-Unternehmen, sage ich mal, die Legacy. Schon viel...
Legacy.
Legacy, yes, genau. Ja. Das war das Wort, was mir nicht eingefallen ist. Legacy-Unternehmen, danke. die, wo es immer Leute gibt, natürlich, die ein offenes Mindset haben, und weshalb die Teams dann auch auf die Idee kommen, sich da umstrukturieren. Aber wenn du dann da mit 50 Leuten oder 80 Leuten so im Team sitzt, kannst du davon ausgehen, dass da drei Viertel nicht happy sind, dass da jetzt irgendwas umstrukturiert wird und flexibel werden soll, weil die es eigentlich ganz nett fanden, so unflexible Jobs zu verrichten. Das ist die Herausforderung.
Mal eine Frage dazu. Und zwar, wir haben ja die letzten 10 Jahre auch sehr viel gemacht, so, oder Legacy-Firmen, ja, im Bereich Agilisierung, ja, mhm, und Agile, ja. Absolut. Und es wird ja immer sichtbarer, dass das auch Agile nur begrenzt funktioniert, ja. Ja. Und deshalb waren 2 Fragen. Wo ist der Unterschied zwischen dem, was du machst, zu Agile, ja? Und warum funktioniert das, was du machst, potenziell besser als Agile?
Agile ist, also ich bin kein Agile-Spezialist, ne? Ich bin da kein, ja, bin kein Agile-Coach, aber ich kenne eine ganze Menge Agile-Coaches, die mein Framework ganz gut finden, also die das, mhm, verbinden.
Ja.
Was ich häufig höre, ist, dass agile Arbeiten oft so genannt wird, aber in der Praxis nicht so gelebt wird.
Ja, genau.
Also dass man ganz oft irgendwie Sachen lernt, wie es theoretisch funktionieren sollte, und dann die Teams halten sich aber nicht dran, dann passen es irgendwie an und dann funktioniert es am Ende des Tages nicht wirklich, weil es nicht wirklich gemacht wird. Oder weil es vielleicht auch gar nicht richtig passt. Mhm. Was ich auch 2-3 Mal erlebt werde, auch von großen Legacy-Unternehmen, die sich schulen lassen, die 5000 Mitarbeiter schulen lassen auf irgendwie Scrum und so. Und dann ist die große Beratung, die dieser gelehrt hat, wieder weg. Und dann rufen die den Kai an und sagen, komm doch mal zu uns ins Team und helf uns das mal alles. Ja. Wir sollen jetzt hier irgendwie so ein agiles Team Nord und ein agiles Team Süd und jetzt soll es so ein Dingsbums-Team geben und so, helf uns mal so. Und dann packe ich mein Framework wieder aus. Und dann setze ich das agile Arbeiten über mein Framework um. Also es ist überhaupt kein Gegensatz unbedingt. Ich bin in meinem Framework ideologieneutral sozusagen. Mhm. Aber ich versuche eine Transparenz und eine Klarheit herzustellen darüber, wer macht hier eigentlich was mit wem und warum. So. Mhm. Das ist die Basis. Und wenn die das beim Agilen, in der agilen Schulung nicht gelernt haben, dann lief da wahrscheinlich was falsch und dann probiere ich das, ob das mit meinem Ansatz irgendwie besser funktioniert. Ja, das war aber nicht ganz die Frage, ne? Die Frage war...
Doch, ungefähr, ja. Ja. Und jetzt aber die spannende Frage ist ja dieser Widerstand, diese 3/4, ja?
Ja.
So, also ich kenne das ja aus meiner eigenen Arbeit auch, ja? Und jetzt halt die spannende Frage, wie kriegst du diese 3/4 an Bord oder wie kriegst du die kritische Masse an Bord? Ja? Weil ohne die wird es ja dauerhaft nicht funktionieren. Das ist so wie bei Agile, ja. Ich habe die alle geschult, alle zertifizierte Scrum Master und am Ende des Tages macht man doch noch Wasserfall.
Ja.
Ja.
Ja, das ist ein langer Prozess. Also deshalb dauern so, also meine großen Projekte dauern auch schon mal 2 Jahre, ne, wo man, mhm, versucht, Flexibilität aufzubauen und feststellt, dass das nicht so flexibel schnell geht, so eine Flexibilität aufzubauen. Aber dann hast du eine lange Zeit, um irgendwie eine Organisationsvision zu entwickeln und dann hast du die Zeit, wo du die neuen Skills, die neuen Aufgaben definierst, dann hast du die Zeit, wo du das irgendwie in der existierenden Workforce verteilst und ausarbeitest, in die Details reingehst und so und dann über den Prozess merkst, wo die Barrieren sind. Ne? Es ist ja sehr, mhm, häufig am Anfang ein häufig top-down getriebener Prozess. Also ich habe das manchmal in kleineren Unternehmen erlebt, dass das wirklich bottom-up ist, aber in größeren Unternehmen ja eher nicht. Das heißt, da sitzt du mit dem Board zusammen und hast, wenn du Glück hast, als externer Berater die Möglichkeit, ein bisschen zu inspirieren und dann ein bisschen bessere Lösungen zu entwickeln. Aber manchmal haben die auch schon eine Lösung im Kopf und dann ist es dein Job, die umzusetzen. Mhm. Und dann bist du in der Organisation und fängst an, die Leute kennenzulernen und musst langsam erfahren, wo die Widerstände sind. Die Probleme sind natürlich größer, wenn die Widerstände bei den Führungskräften sind. Also dann, mhm, kommst du quasi gar nicht erst weiter an die Workforce, solange du bei den Führungskräften nicht irgendwie durch bist. Das heißt, du musst dich erstmal durch die Barrieren durchkämpfen, die auf deine Seite holen und dann gucken, wo die Barrieren bei den einzelnen Mitarbeiterinnen ist und wie du die quasi einfangen kannst. Das sind so viele unterschiedliche Barrieren, dass ich gar nicht, also es gibt unterschiedliche Ansätze, wie man die unterschiedlichen Barrieren klärt. Ne? Also es gibt ganz viele natürlich, die über so eine Kommunikationsschiene gelöst werden kann. Diese Aufgabe, die Ziele von so einer Transformation zum Beispiel immer wieder zu kommunizieren, ist dieses, was immer so banal vorkommt, das zu sagen, aber das ist in der Praxis so überhaupt gar nicht banal, jeden Tag nochmal die 5 Gründe an die Wand zu schreiben, warum machen wir das Ganze hier überhaupt? Die Leute haben das morgen wieder vergessen oder nicht verinnerlicht oder nicht richtig zugehört oder Das ist unglaublich. Also man muss sich selbst wirklich total doof fühlen, weil man das jetzt schon wieder sagt. Man fühlt sich wie so ein Jojo. Und es kann doch nicht sein, dass ich es nochmal sagen muss. Aber doch, man muss es einfach permanent die ganze Zeit sagen, bis sich sowas gerade in so größeren Teams komplett durchgesetzt hat. Kann von solchen einfachen, in Anführungsstrichen, Sachen laufen bis zu Coachings laufen. Also ich habe regelmäßig Projekte, wo nach ein paar Monaten klar ist, okay, jetzt müssen wir hier Spezialcoaches für bestimmte Themen reinholen. Und dann werden Kohorten definiert, die sich mit dem Thema Teamwork, eine andere, die sich mit dem Thema Führung oder laterales Führen, häufig ein Thema, auseinandersetzen, um die Leute langsam in den Prozess mitzunehmen und auch darauf vorzubereiten. Man kann nicht davon ausgehen, dass alle Leute alles können, was sie können müssen, um in der neuen Struktur zu arbeiten. Da wird immer Anpassungen notwendig sein und deshalb brauchst du auch so ein bisschen Zeit und Fingerspitzengefühl und Führung. Und dass das alles zusammenläuft, ich glaube, das habe ich noch nie erlebt. Also jetzt mal so, dass du das Gefühl hast, so, Board hat eine geile Idee, du kommst mit den Leuten gut zurecht, die Führungskräfte tragen das alle mit und dann kommst du eine Barriere und die ist zwei Tage später gelöst und dann geht es weiter und am Ende machen alle Chaka. Nee, das ist so nicht. Es ist kein, da ist ein Problem, was ist die Lösung und dann geht's, sondern das ist immer ein Langhangel von Tag zu Tag und dann gucken, wie man das auflöst.
Ich würde vielleicht ergänzend noch sagen, also ihr habt sowas ja selber mal durchlaufen komplett mit diversen Teams im Konzernstruktur. Das ist wie neu laufen lernen.
Ja.
Ich würde es gar nicht mal Barrieren nennen. Das ist wirklich, wir sind alle gesellschaftlich so geprägt, das fängt ja an, also auch in dieser, fängt an mit diesem keine Zeit haben für irgendwas. Du wirst von Kindesbeinen auf wirklich schon im Kindergarten in so eine Struktur reingeworfen, wo du gar nicht mehr so groß nachdenken musst, was du machst. Du bist so terminlich vorgeprägt. Fängt wirklich an, jeden Morgen 9.30 Uhr frühstücken und dann Morgenkreis und dann singen wir und dann spielen wir und dann, da geht es los, ja. Das heißt, wir sind im frühkindlichen Muster, werden wir darauf geprägt, dass wir in Terminstrukturen arbeiten. Deswegen finde ich das gar nicht so verwerflich, wenn jemand sagt, ich will mich an meinen Termin festhalten oder ich möchte ein Stück weit fremdgesteuert sein, weil das so ein bisschen in diese kindliche Cosiness zurückgeht, ja. Und einige haben gelernt, so nach dieser schulischen Ausbildung, Prägung im universitären Umfeld freier zu denken, freier zu sein. Aber wenn wir uns ganz ehrlich fragen, wie viel sind denn frei? Auch im Gründertum, selbst da würde man sagen, die sind sehr frei. Nein, da hauen sich ja auch alle wieder in diese Inkubatoren und diese Accelerators rein, wo sie auch wieder so eine ganz krasse Strukturdenke aufgestülpt bekommen und dann sollen sie plötzlich irgendwann frei entscheiden, ja, wir machen jetzt rollenbasiertes Arbeiten, wir schaffen uns jetzt Zeit, um Innovationen zu denken und. Das ist wie Laufen lernen oder eine Sprache lernen. Also da setzt man, also es ist so mein Gefühl irgendwie, was ich.
Und da brauchst du eine Bereitschaft für. Halt an. Ne? Ja. Also das ist dieses, okay, jetzt, ich bin jetzt bereit, diese neue Sprache zu lernen und habe nicht Angst. Naja, Angst ist wahrscheinlich auch da, aber zumindest ist die Bereitschaft da und ich block das nicht ab, weil ich glaube, dass ich mich in der neuen Sprache vielleicht noch nicht so ausdrücken kann, ne? Was ja häufig der Fall ist irgendwie am Anfang. Aber ja, die Barrieren sind super vielfältig. Ich habe gerade mal irgendwie reingeguckt, was wir denn so hatten. Also Leute, die so glauben, dass sie ganz viel Überschätzung natürlich, ne? Also Leute, die es nicht gewohnt sind, dass ihnen hundertprozentig gesagt wird, was die Aufgabe jetzt ist. Also wenn ein Team entscheidet, das und das hätten wir gerne und dann sagt, das müssen wir jetzt runtergebrochen auf diese drei Aufgabenbereiche runterbrechen, das dann zu verteilen, dann müssen sich die Leute, die diese Aufgaben annehmen, ja auch diesem vom Team definierten Ziel beugen, ne? Im Sinne von, okay, ich setze das jetzt um im Sinne von dem, was das Team jetzt gesagt hat, was es gerne hätte. Und das fällt vielen Leuten irgendwie schwer. Weil sie entweder zu viel oder zu wenig Gestaltungsfreiraum dann haben, zum Beispiel.
Also es ist sehr interessant, ja, wenn man guckt, unsere Schulbildung, so wie wir sie haben, ist ja explizit interessanterweise in Deutschland, ja, entwickelt worden mit dem expliziten Ziel, Fabrikarbeiter zu erziehen. Also Leute, die bereit sind, 8 Stunden dasselbe zu machen. Das war das erklärte Ziel der Schulbildung, die wir dann sehr erfolgreich in die ganze Welt exportiert haben.
Großartig. Ja,
aber das ist die Basisannahme, quasi das First Principle hinter der Schulbildung, Kindergarten, die wir durchlaufen sind. Ja?
Ja.
Und während ich dir jetzt so zugehört habe, habe ich gedacht, okay, das Problem, an dem du wirklich dran bist, ist, dass wir durch diese Schulbildung inklusive Kindergarten im Prinzip eigentlich extrem indoktriniert sind, busy zu sein. Also in einem strukturierten Rahmen Dinge abzuarbeiten, die uns vorgegeben werden. Mhm. Im Prinzip wie eine Fabrik. Wir sind eigentlich mehrheitlich indoktriniert worden, Fabrikarbeiter zu sein. Die heutige Zeit aber erfordert, weil es keine Fabriksjobs mehr gibt, ja, dass wir im Prinzip uns zusammentun, um intelligente Problemlösungen zu entwickeln. Ja? Mhm. Und es kann ja auch keiner von oben mehr vorgeben, welche Lösung du entwickeln musst, weil der weiß es auch nicht. Oder ja, diejenige. Nicht. Ja. Ja. Und das heißt, ich brauche einen neuen Frame, also wenn ich dir dazu zuhöre, ja, in dem der es mir ermöglicht oder die Sicherheit gibt, obwohl ich anders indoktriniert worden bin, trotzdem flexibel, kreativ irgendwie eine neue Lösung zu entwickeln. Weil sie kann mir auch keiner vorgeben. Kein CEO dieser Welt kann mir heute noch vorgeben, was ich zu tun habe. Ja. Ja.
Und das und glaub, macht das aber ganz vielen Leuten.
Das ist der Challenge, an dem wir wirklich dran sind. Ja.
Weil das auch ganz vielen Leuten Angst macht. Also ganz viele Leute haben das ja, überhaupt logisch. Nicht im Mindset, jetzt ja. irgendwie neue Lösungen für ein neues Problem zu entwickeln. Ich dachte, ich bin hier eingestellt worden, um das Problem, was es vor 5 Jahren schon gab, jetzt einfach die nächsten 20 Jahre zu lösen. So, und wie, jetzt gibt es ein neues Problem. Es ja. ist nicht automatisch immer die gleiche Person. Und auch die muss man ja mitnehmen. Im meisten Fällen muss man die mitnehmen in den Prozess.
Ja. Ich glaube, das ist die Challenge heutzutage ist, wir sind alle, sagen wir mal im Westen, ja, ausgebildet, aber wenn man sich jetzt China anschaut oder sonst wo, also ich meine, das System hat sich sehr erfolgreich verbreitet, ja. Mhm. Wir sind im Prinzip alle ausgebildet als Fabrikarbeiter, aber es gibt keine Fabriken mehr.
Mhm. Ja. Das beschreibt es ganz gut, ja. Was macht jetzt ein Unternehmen, wenn er die ganzen Fabrikarbeiter da sitzen hat und die er gar nicht mehr braucht? Ne? Also das ist ja, das, die kann man ja nicht alle umerziehen. Also nicht jeder Fabrikarbeiter kann morgen plötzlich irgendwie ein Gründer sein und will die Ideen entwickeln und rumspinnen, ne?
Naja, aber ich glaube, deshalb ist so eine Lösung wie die, die du entwickelst, so wertvoll, weil du im Prinzip einen sicheren Rahmen schaffst, ja, in dem man vorsichtig anfangen kann, quasi umzulernen, ja.
So, genau.
Ja, und ich glaube, das ist schon, was es braucht, ja. Also es braucht diesen Rahmen, um was Neues zu machen. Ja.
Man kann es langsam anpassen, ne? Also ja. wir nennen es häufig auch Fading in und Fading out von Rollen, dass man sagt, ja. so, da gibt's, du machst das jetzt schon immer so, lass uns gemeinsam definieren, dass das langsam outfadet. Also das werden wir in 3 Jahren nicht mehr so machen, bereiten wir uns langsam schon mal vor. Was stattdessen kommen wird, ist Rolle XYZ und die können wir langsam einfaden, da kannst du schon mal anfangen, dich darauf vorzubereiten. Und dann können, weil wir die Stellen und die Rollen ja auch so runtergebrochen haben, immer Einzelteile austauschen. Also es ist nicht immer so, du kriegst einen komplett neuen Vertrag, einen neuen Titel, alles wird weggeschmissen, sondern wir nehmen einen Teil raus und dafür kommt was Neues rein. Ne? Mhm. Und dann kann das wirklich so ein schleichender Prozess sein und so eine Rollensammlung oder so ein Rollenreport, wie wir den nennen, der kann nach ein paar Jahren komplett ausgetauscht sein. Aber die Person hat einfach Stück für Stück immer neue Sachen übernommen, andere Sachen irgendwie abgegeben und da entsteht dann irgendwann neues Profil draus. Da müssen sich übrigens auch ganz viele andere Einheiten anschließen am Ende, ne? Also HR und so weiter. Also man kann nicht mit jedem Rollentausch einen Vertrag irgendwie verändern, was heute häufig noch passiert, wenn ich in den Unternehmen bin. Ist, wir müssen jetzt alle Verträge anpassen. So, ja, wir haben doch einfach nur aufgeschrieben, was wir alles machen. So, ja, genau.
Das ist das nächste Problem. Also viele von den Strukturen, in denen wir leben, passen überhaupt nicht mehr zu dem, was wir machen.
Ja.
Ja, also wie die klassischen Arbeitsverträge, ja.
Weißt du, was ich daran noch ganz gut finde, Michael? Dass das A, einfach ist und B, sich so ungefährlich anfühlt. Weil wenn du, ich sag mal, einem Team, was mehr als 7, 8, 9 Personen halt hat, gegenübertrittst und sagst so, wir steigen jetzt in das Thema agiles Arbeiten ein oder New Work, dann geht schon so diese Abwehrhaltung hoch, weil dann das alle mit irgendwas assoziieren, wovon sie gar keine Ahnung haben. So, sondern die haben dann so diese LinkedIn-Hipster da im Kopf irgendwie, die da irgendwas jeden Tag propagieren und raushauen. Die sehen sich halt selber nicht so. Also so ein Mit-50er-Ingenieur sieht sich halt nicht in dem Umfeld, wenn er halt Hardware entwickelt hat. Nicht unbedingt. Ja? Mit einem Softwareentwickler sieht das vielleicht schon ein bisschen anders aus, aber der sagt auch, nee, kenn ich schon. So, muss ich nicht mehr. Das ist so die andere Seite. So. Und wenn man aber mit dem, was Kai macht, so reinkommt, das ist erstmal verhältnismäßig neutral.
Ich gehe da rein und frage ja erstmal, was könnt ihr denn so, was macht ihr denn so, dann, was solltet ihr denn so können, was solltet ihr denn so machen? So, und dann fängt man an, sich zu überlegen, wie man sich dafür aufstellen müsste. Das ist ja, ich will denen gar nicht großartig was Neues aufstrukturieren, sondern eher mal so die Augen aufmachen, dass das dass man allen bewusst ist, dass ich das verändern muss, ne? Und dann als Team entscheide, ja, wie man das macht, was man da jetzt langsam reinholt. So, das, deshalb ist das gar nicht, da muss auch keiner geschult werden auf der Methode oder so, ne? Sondern es ist ein einfaches, ja, es ist ein Framework und ein Prozess. Das, that's it. So, ne? Ich habe ein festes Framework, was mir ein Vokabular gibt, und dann habe ich einen Prozess, der mich daran bindet, regelmäßig zu hinterfragen, ob das noch die richtige Art und Weise ist. Und das hilft mir als Team, mich regelmäßig anzupassen. So.
Leuchtet mir total ein. Also ich hatte ja anders als Lina keine Ahnung von dem, was du machst, ja. Also ich habe mir natürlich deine Webseite vorher angeschaut und so ein bisschen, ja, aber im Prinzip nicht, ja. Und es leuchtet mir total ein. Du bist im Prinzip so am First Principle der Organisation dran.
Ja. Genau.
Und das ist die Rolle. Was mache ich eigentlich? Ja. Ja, und warum? Ja. Ja, und wie hat das im Einfluss auf den Nächsten? Ja. Ja, ja. Ja. Macht total Sinn. Ja.
Kai, wir fragen alle unsere Gäste nach ihrem Hack. Also nach einer Sache, die für dich lebensverändernd war im Business-Kontext. Irgendwas. Also wirklich, sei es eine Routine, irgendwas, was dir jemand als Tipp gegeben hat, irgendwas, was wirklich so einfach und so mindblowing war, dass du sagst, boy, hätte ich das mal 10 Jahre früher gewusst, oder ey, danke, dass ich das jetzt endlich gefunden habe.
Hätte ich gerne.
Hast du sowas?
Also wenn, dann müsste ein Hack, also ich kann mich ja nichts erinnern, wo irgendwie jemand mal gesagt hat, mach das mal so, und dann hat das irgendwie so geklappt. Ich habe auch nie irgendwie diese ganzen Methoden und Bücher, die man liest, dass man denkt, oh, jetzt habe ich was entdeckt, jetzt mache ich das so. Ich habe das immer alles selbst gemacht. Also ich weiß nicht, ob das ein Hack ist, immer in Methoden zu denken. Also von dem Marketing-Thema am Anfang zu sagen, weißt du was, dann mache ich jetzt eine Methode draus, habe ich ein Buch geschrieben. Nachhaltigkeit, Anti-Greenwashing, mache ich eine Methode draus, schreibe ich ein Buch drüber. Und jetzt Arbeitsorganisation, mache ich ein Framework draus, und da wird ein Tool draus. So. Also der Hack ist vielleicht, nie so lange zu warten mit irgendwas, sondern dieses Good-Enough-Prinzip anzuwenden, sagen, ich habe eine Idee und morgen gehe ich da raus. So, ich habe nicht 700 Jahre Organisationsentwicklung studiert und gearbeitet. Ich habe durch 15 Jahre Scheitern in Teams gelernt, dass sie sich alle anders organisieren müssen. Und dann habe ich mir dieses Problem halt geschnappt. So, ich glaube, ein Hack ist, sich Sachen zu schnappen und zu machen. Das ist vielleicht mein Hack. So, unabhängig davon, wo du irgendwie stehst. Ja, das kommt ja dann, also bei mir kommt das irgendwie automatisch so, ne, weil ich merke dann irgendwie, wie muss ich denn irgendwie denken, und ich gucke dann, wie gesagt, auch nicht 100 Bücher an und suche mir da eine Methode raus, sondern ich entwickle die Methode, die den Kunden, den ich jeden Tag gegenüber sitze, tatsächlich irgendwie hilft und die irgendwie auch verstehen. So, ich habe tatsächlich, was gibt's, ich hier laut sagen darf, ich habe Organisationsentwicklung nicht studiert, ne, ich habe keine, hab da wahrscheinlich weniger Bücher drüber gelesen als ihr. Ich mache das aber irgendwie seit 15 Jahren und hab irgendwie, ich glaube, das hilft, was ich da aufgeschrieben habe und gemacht habe. So. Und das ist meine, in allen Sachen meine Vorgehensweise. Ist das ein Hack?
Ja.
Einfach mal machen?
Ja, einfach mal machen. Das ist schon ein Hack.
Ja.
Aber mir ist noch ein Hack eingefallen. One topic a day. Kennst du auch? Ja, simpel. Sich ein Thema, sich nicht mehr als ein schwieriges Thema am Tag vorzunehmen. Also wenn du weißt, da steht irgendwie eine Strategie an oder ein Workshop an und du hast irgendwie einen Tag, das vorzubereiten, lege ich mir an dem Tag nicht 20 Termine in den Kalender und lass mich morgens um das eine Thema kümmern, mittags um das andere und nachmittags nochmal um eins und abends habe ich wieder Dings, sondern ich block mir den Tag, damit ich den ganzen Tag nur das eine Thema im Kopf habe. Ja. Das ist vielleicht so ein Luxus, den man sich und seinem Kalender irgendwie gönnen kann. Das ist genauso ein Luxus wie schlafen, aber das hilft dem Inhalt halt total. Also gerade weil ich so ein Typ bin, der eine Idee hat und der muss morgen auf der Straße sein, hilft mir das den ganzen Tag nichts anderes zu machen, als über dieses eine Thema nachzudenken.
Also ich finde, ein Hack, der mein Leben total verändert hat, ist das Bewusstsein zu entwickeln, was kann ich gut und mit wem bin ich komplementär. Ja, also aufzuhören, darüber zu denken, ich existiere quasi als Individuum, sondern sich mehr zu begreifen als Partnership, also als Teamwesen, ja, so. Also zum Beispiel, ich bin bin extrem gut so. Also das Gehirn arbeitet ja auf zwei Modi. Also einmal Executive Functions und Default Functions. Ja. Und ich habe ADHS, also meine Executive Functions sind richtig schlecht. Ja. Ich bin aber überragend in Default. Ja. Und kann super Sense-Making und Pattern Recognition und so weiter, ja. So, also arbeite ich ganz gezielt mit Leuten zusammen, die überragend in Executive Functions sind. Ja. Also, ja, oder die häufig Insider sind. Also wie Lina. Ja, Lina ist ein Alpha und ein Insider. Ja, und managt gerne Leute, mache ich alles nicht. Ich bin gerne ein Outsider und Sigma und mache gerne Pattern Recognition. Ja, so, also, und ich glaube, es ist total hilfreich zu kapieren, was bin ich eigentlich und mit wem bin ich maximal komplementär, um mit Leuten zusammenzuarbeiten, die maximal komplementär sind. Ja? Anstelle selber zu versuchen, sich zu ändern. Ja? Ja?
Ja. Ja, das ist clever. Für einen Solo-Founder immer so ein
Problem. Ja, weil sich verändern ist echt mühselig. Und selbst wenn ich versuche, irgendwie, also jetzt in meinem Fall, Executive Functions aufzubauen, ich kann machen, was ich will. Ich werde niemals so gut werden wie Lina. Ja? Never ever. Ja. So, also es ist gar nicht versuchen, sondern lieber sagen, ich tue mich mit jemandem zusammen, der genau komplementär zu mir Dinge kann, die ich nicht kann.
Ja? Und dafür kann ich Dinge nicht, die du super kannst, Michael.
Ja, genau.
Das funktioniert ja im Gesamten.
Ja.
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 Aber wir hatten die Diskussion ja vor kurzem, Lina, ne, wo wir überlegt haben, gerade im Gründungsbereich, suche ich mir jemanden. Das ist so, ich habe dummerweise genau das Gegenteil von dem beschlossen, was du gerade gesagt hast, Michael. Ich muss das andersrum machen. Ich habe mir überlegt, ob ich als Co-Founder, so wie alle das von mir wollen, jemanden suche, der komplett komplementär zu mir ist. Habe aber viel lieber jemanden an der Seite, der genauso ist wie ich.
Ja.
Weil ich dann alle Aspekte des Businesses, die mir im Kopf rumgehen, spielen kann. Und nicht sagen, dein Tanzbereich, mein Tanzbereich, mach du dein Ding, ich mach mein Ding, es passt super zusammen, dann ist alles erledigt. Dann bin ich ja wieder alleine in meinem Kopf.
Mit meinen Themen. Also der Witz ist, du brauchst nicht jemanden, mit dem du Team spielen kannst. Ja, also das ist ja der Witz, ja. Also es reicht nicht, dass jemand nur komplementär ist, ja, sondern man muss auch Team spielen können. Ja, also zum Beispiel, ich mache was ganz anderes als Coach, als was du machst, ja. Was ich mache ist, ich spiele Team mit Alphas, ja. Also die extreme Insider sind, extrem pushy sind, häufig aggressiv sind, ja. Extrem schnell entscheiden können.
Mal ein paar Nummern nachher.
So. Und ich bin das Gegenteil dazu, ja, aber das Ganze funktioniert ja nur, wenn man tatsächlich Lust hat, Team zu spielen. Ja. Und es reicht nicht, dass jemand nur komplementär ist, sondern man muss tatsächlich auch miteinander Team spielen können. Ja, und das ist der Punkt, an dem es häufig scheitert. Ja. Das heißt.
Ja, das ist die Ebene, bei der ich anfange. Also das ist natürlich total wichtig.
Es funktioniert nur, wenn man tatsächlich miteinander klickt, obwohl man komplementär ist.
Ja.
Nur dann funktioniert das. Ja.
Ja, okay, dann bin ich auf dem richtigen
Weg. Du brauchst ja eine gemeinsame Basis.
Ja.
Und nur weil du und deine Co-Founderin inhaltlich in demselben Thema arbeitet, heißt es ja nicht, dass ihr keine komplementär seid, ne? Also ihr seid ja schon auch sehr facettenreich, muss man ja auch sagen, ne?
Ja. Absolut, ja, stimmt, absolut. Ja.
Und ich schreie Michael nicht an.
Nee, aber ich meine, aber.
Das hatte ich jetzt gerade im Kopf, deswegen.
Ja, ich habe es ja angesehen.
Ja, aber make no mistake, wenn ich mindestens eine Nacht drüber schlafe, dann hast du im Zweifelsfall die Sache schon nach einer Minute erledigt, ja? Also, das ist wirklich der Unterschied zwischen uns.
Und ich bin schon genervt, weil du mich noch dreimal fragst, irgendwie, weißt du, der wäre so gut? Ich so, ja, der ist doch dabei. Was willst du eigentlich noch von mir?
Okay. Oh ja, da bin ich eher so Nina. So. Wir haben noch gestern drüber gesprochen, wie kann das immer noch nicht fertig sein? So, wo bist du denn? Ist noch nicht veröffentlicht? Wie geht denn das?
Genau.
So.
Ja. Kai baut auch viele Webseiten. Ach,
du willst
doch
mal drüber nachdenken. Ja. So, okay. Ja.
Das ist sehr, sehr, sehr das gut gemachte Webseiten. Ja, hat mir echt gefallen. Ja,
dankeschön. Mein Personal Trainer fragt mich jede Woche, jeden Mittwoch werde ich gefragt, ob ich eine neue Webseite oder eine neue Visitenkarte habe. Und meistens kann ich es bejahen. Ja. So, why not? Neue Idee, neues Glück.
Sehr gut. Kai, ich danke dir, dass du dir die Zeit mit uns genommen hast und uns ein bisschen tiefer hast bohren lassen, ein bisschen mehr in die Tiefe reinschauen hast lassen, was du denn da genau tust, wie es funktioniert und warum es wirklich richtig gut ist. Weil ich glaube, dass genau diese Tiefe unserer Community, unseren Zuhörern, das sind alles Menschen, die Entscheidungen treffen wollen, die etwas bewegen möchten, dass das hilft. Ja, dass man darüber nachdenkt, vielleicht etwas mitträgt in die eigene Organisation, in das eigene Wirken und das Ganze für sich selber transformiert. Also danke. Danke.
Cool. Ja. danke euch. Danke. Es ist mir wirklich ein Herzensthema. Und deshalb freut mich das sehr, hier auch in die Tiefe gehen zu können.
Ja, auch vielen Dank von meiner Seite. Ich habe durch dich heute echt was verstanden, was ich vorher nicht gewusst habe. Und dass wirklich das First Principle ist, ja, wie man Organisation verändert. Und das Bewusstsein hatte ich vor dem Gespräch mit dir nicht. Ja.
Ja. Wow. Dankeschön. Das freut mich noch mehr.
Ja. Kai, vielen, vielen Dank, ja, für diese wirklich erhellende Stunde mit dir. Und ich sage von meiner Seite, ja, thanks. Tschüss.
Danke, tschüss.
Vielen Dank, tschüss.
Das war wieder eine Folge von Rethinking Business. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Wenn es dir gefallen hat, lass uns eine Bewertung da und folge uns. Teile die Episode auch gerne in deinem Netzwerk und auf Social Media. Wir sagen tschüss, bis in 14 Tagen, wenn es wieder heißt Rethinking Business.